Es ist mal wieder Zeit für TikTok, Instagram und Co. Dazu haben wir Franzi und Adrian eingeladen, die euch einmal erzählen, worauf es heute beim Thema Social Media in der Zahnarztpraxis ankommt. Freut euch auf jede Menge aktuelles Wissen, spannende Tipps und Informationen und den Pars Media Content Booster. Dieses 10-Wochen-Programm macht eure Praxis fit für den Social Media Move. Diese Episode haben wir am 30. September aufgenommen. Viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst punktuell den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
Moin vom Deich und schön, dass ihr wieder dabei seid bei punktuell eurem Pars Media Praxis Marketing Podcast. Heute mit, ja, ich kann so sagen, dem Social Media Team von Pars Media mit Franzi und Adrian. Franzi, ich frag mal direkt, weil du bist zum ersten Mal hier bei uns im Podcast. Wo erwische ich dich denn gerade? Wo hängst du ab?
Tatsächlich aus dem Homeoffice, wie du siehst. Also da hinten, die Plakate sind am Start. Ich habe mich ins Wohnzimmer verschoben, weil hier direkt das Licht von allen Seiten kommt und ich hoffe, genau, dass der Hund sich auch ruhig verhält. Mal gucken, wenn nicht, dann wird das Teil des Contents. Authentisch.
Dann ist der Hund Teil des Contents. Adrian, wo bist du unterwegs? Zu Hause, in der Agentur? Wo treffe ich dich?
Ich bin in der Agentur und heute mal auf Hilkes Platz. Ich bin nämlich nach hinten gewandert, damit ich ein bisschen Ruhe habe und habe mir die IKEA-Leuchte hier auf mich gerichtet,
damit ich sehr auch ein bisschen Tageslicht habe. Sehr schön, ja. Ihr lieben Adrian kennt ihr ja schon. Ich glaube, das ist jetzt der dritte Podcast, in dem Adrian bei uns dabei ist. Trotzdem, Adrian, nochmal für alle, die nichts mit dir anfangen können, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann. Wer bist du? Du hast 30 Sekunden Zeit.
Ich bin Adrian, ich kümmere mich um den organischen Social-Media-Bereich, bin also auch sehr eng in Kontakt mit den Praxen, kümmere mich um die Contentplanung, Redaktionspläne und gemeinsam entwickeln wir auch Ideen oder führen Workshops durch, damit ihr dann im Endeffekt auch wisst, wie Social-Media funktioniert, damit wir da Hand in Hand gehen.
Perfekt. Franzi, du hast, weil wir dich noch nicht kennen, also nicht alle, die jetzt zuhören, gerne auch 2x30 Sekunden.
Oh, na dann schauen wir mal. Genau, ich bin Franzi, bin seit jetzt über 6 Jahren in unterschiedlichen Agenturen in Magdeburg unterwegs, aktuell bei Hummet und Partner, aber ich darf auch seit ein paar Monaten Pars Media euch unterstützen, mit euch Content entwickeln, Konzepte sich überlegen, wie wir besser mit den Praxen zusammenarbeiten können, wie wir sie unterstützen können im Bereich Social Media. Und deswegen freue ich mich jetzt auch das erste Mal im Podcast hier am Start sein zu dürfen.
Ja, wir freuen uns da auch sehr drüber. Auch natürlich, dass du uns, unser Team, Adrian und den Rest unterstützt. Ja, und wenn ihr mal wissen wollt, was Franzi sonst so treibt, folgt ihr gerne auf LinkedIn. Da seht ihr, dass sie begeisterte Fahrradfahrerin ist. Und es gibt auch immer ziemlich coole Tipps für eure LinkedIn-Nutzung. So viel dazu. Ja, was machen wir heute? Was sollt ihr heute mitnehmen aus dieser Episode? Wir werden natürlich nochmal so einen Blick auf Social Media werfen. Ja. Nochmal zu dritt diskutieren, wie hat sich das alles verändert, was kommt, welche Plattformen sind heute relevant, wie entwickelt sich das Ganze. Aber natürlich wollen wir darüber reden, wie schafft ihr es als Zahnarztpraxen, authentischen Content zu erstellen, das zu organisieren in eurer Praxis. Und ja, dazu haben wir natürlich auch ein Angebot für euch. Das ist heute mal unser Podcast Pars Media Werbeblock für unseren Content Booster, den Adrian weitestgehend entwickelt hat, mit Franzi noch verfeinert. Daran haben wir alle gearbeitet und den werden wir euch heute auch vorstellen. Dann lasst uns doch einfach mal direkt starten. Und wir handhaben das immer so, Franzi. Ich spreche nicht jetzt jedes Mal jeden an. Ja, wenn ich das tue, dann haben wir eine kleine Reihenfolge. Ansonsten einfach auch reinsprechen, handheben, laut werden. Ja, aber ich fange jetzt mal mit dir an, weil das ist ja deine Premiere bei uns. Mhm. Und mich würde jetzt mal wirklich interessieren, deine Einschätzung Social Media. Wenn wir da heute drauf blicken, was sind so für dich die größten Veränderungen, wenn du einfach mal, und ich glaube, da reicht es nur 2-3 Jahre zurückzublicken, worauf sollten wir heute achten, was ist anders geworden, wie fasst du in 3-4 Bullet Points Social Media für dich heute zusammen?
Ja, also viele Sachen, die sich schon vor einigen Jahren, ich sag mal, angekündigt haben, haben sich noch mehr verstetigt, also die Schnelllebigkeit, vor allem auch Thema Video, Content, alles ist visueller geworden. Kurzvideos gibt es auf jeder Plattform, da kommt man gar nicht mehr dran vorbei. Aber was natürlich auch super cool ist, da das natürlich ein guter Anker ist für authentischen Content. Also wo kann man so gut sich selbst als Person, als Team Inhalte rüberbringen als im Bewegtbild. Das geht dann natürlich mit Emotionen etc., kreativem Storytelling einher. Das funktioniert da richtig gut und hat sich da noch verstetigt. Und gerade in Zeiten von KI, was natürlich nicht an dieser Stelle verteufelt werden soll, aber die ganzen Plattformen sind zum Teil geflutet mit KI-Content. Da kann so authentischer Video-Content ein guter Anker sein, um sich dann die Zielgruppe zu spülen. Und genau, KI, großes Thema, wie man das als Content-Sparing-Partner benutzen kann, ohne irgendwie an Authentizität zu verlieren. Und was vor allem in diesem Jahr für mich ein großer Punkt ist, der, glaube ich, so seit letztem Jahr so seinen Zug gefunden hat, und zwar Thema Communities. Also es gibt Lauf-Communities, es gibt irgendwie Buchclubs, also so typisch analoge Communities, die jetzt mit Social Media verbunden werden, wo sich Marken dranhängen, wo sich Unternehmen dranhängen, um einfach so ein Gesamterlebnis zu bieten und nicht nur hier digital, sondern hey, wir haben eine analoge Community und wie können wir die auch auf Social Media irgendwie abholen? Und also eigentlich eine schöne Entwicklung, da ja quasi, Content Graph, alles wird irgendwie nach Interessen ausgespielt, dass da so ein kleiner, nicht Rückschritt, sondern eher so eine Rückbesinnung auf soziale Elemente und auf so eine soziale Verbindung gemacht wird.
Sind das Themen, Adrian, die du feststellst, auch so in deiner täglichen Arbeit? Ich meine, du bist selber jemand, der Videos herstellt, der Videos macht. Das müsste dir ja alles letztendlich entgegenkommen. Das, was Franzi gerade so gesagt hat, spiegelt sich das bei dir ähnlich wieder in der täglichen Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. So, wenn ich morgens aufwache und TikToks angucke, dann scrolle ich vielleicht 10, 15 Minuten und ich könnte dir heute könnte euch kein Video sagen, was mir in Erinnerung geblieben ist. Also da kommt diese Reizüberflutung halt rein. Und ich glaube, deswegen ist dieser Gemeinschaftsfaktor auch richtig cool, weil man sich dann einfach viel mehr vorstellen kann, wie wäre das oder wie funktioniert diese Community online. Und dann verbindet man damit wiederum Erlebnisse oder was auch immer. Und das bleibt mehr im Kopf als die ganzen Videos, die man sieht, wo man einfach nur denkt, was habe ich gerade gesehen? Wenn da dieser Faktor Mensch einfach wieder reinkommt, man fühlt sich verbunden, man hat irgendwie wirklich eine Community, die online funktioniert, dann ist das auf jeden Fall ein sehr guter Faktor. Und gerade auch bei den Zahnarztpraxen würde ich es so sehen, natürlich identifiziert man sich auch mit dem Personal. Also wenn ich jetzt als Patient da bin, dann freue ich mich natürlich, wenn ich eine ZFA wiederum online sehe, die Spaß hat mit ihrer anderen Kollegin. Und das gibt mir wieder einen freudigen Impuls, weil ich die einfach schon in der Praxis so gut erlebt habe, ne? Und wenn die das noch nach draußen tragen, dann ist das, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor, der da wieder zum Tragen kommt.
Aber wir reden ja später im Verlauf unseres Podcasts über das Thema Community. Und Community ist ja dann eine Aufgabe, die müssen ja die Praxen eigentlich selber erfüllen. Ja, wir können ja schlecht hingehen und für jede Praxis Community-Management machen, weil da geht es ja um die Kommunikation, die Interaktion konkret mit den Menschen in meiner Umgebung, die Interesse für mich zeigen. Verändert das auch nochmal, Franzi, was meinst du, so das Thema Organisation? Weil so auf der einen Seite kommt KI und macht alles einfacher, was Mengen angeht, was Schnelligkeit angeht und Content. Auf der anderen Seite muss man sich aber wieder viel mehr mit den Menschen beschäftigen. Also eigentlich cool, weil die Zeit, die man über KI spart, muss man woanders investieren. Und so diese Aussage, ja, mit KI wird alles schneller, alles einfacher, die teile ich sowieso nicht. Da können wir gleich gerne drüber sprechen. Wo siehst du da so die größten Herausforderungen, wenn es darum geht, wirklich als Mensch Menschen zu erreichen?
Genau, da hast du schon viel vorweggenommen. Also das im besten Fall kann man KI dort einsetzen, wo es einem wirklich effizienter macht, ob das jetzt in der Ideenfindung ist oder Texte nochmal drüber zu gehen, noch ein bisschen runter zu machen etc. Es braucht da immer den Mensch, da bin ich voll bei dir. Das, glaube, ohne geht das nicht. Das sieht man ja schon, wenn man irgendwie einen mageren Einsatzprompt schreibt und dann mal viel, viel mehr füttert, was da schon für Unterschiede macht. Deswegen, glaube ich, kann KI da gar nichts ersetzen. Und gerade wenn wir auf das Thema Authentizität gehen, also das hilft uns ja vielleicht auch produktionsseitig, dass man, die Authentizität wird dann hergestellt, wenn es nicht perfekt ist. Und genau da wäre ja auch KI so ein Punkt, dass es irgendwie zu runde Texte, der Videocontent ist irgendwie zu ja, zu ästhetisch, dass eigentlich genau das hilft, wenn es nicht perfekt ist, wenn gerade wenn wir uns TikTok angucken, es eigentlich fast so ein FaceTime-Vibe hat, die ganzen Videos. Von unten ein bisschen Doppelkinn, nicht gut ausgeleuchtet. Und um so Leute zu erreichen und da jetzt auch ein Stück weit die Brücke zu schlagen zu dir, ich glaube, man erreicht immer dann Leute und kann eine Community formen, wenn man so nah wie möglich an sich selbst dran ist, wenn man so persönlich wie möglich ist, Nähe zulässt und ja, ein ehrliches Interesse hat. Und das hat KI nun mal nicht, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe hier 20 Kommentare bekommen unter meinem Video, KI, antworte mal bitte wertschätzend darauf, dann wird das wahrscheinlich nicht sonderlich zum Community-Building beitragen, weil das natürlich kein ja ehrliches menschliches Interesse ist. Aber ich glaube, genau da kann man die gesparte Zeit gut einsetzen, da ja echtes Community-Building zu machen und relevante Inhalte zu liefern. Ja, vielleicht ist das auch mal ein Thema für nachher, aber was ich relevant finde, ist vielleicht was anderes, als was die Community relevant findet, sich da auch dann immer abzugleichen, was ist denn für die Zielgruppe überhaupt relevant und welche ja, kreativen Geschichten kann ich denn da drumherum erzählen, dass das auch zu einer Community-Bildung beisteuert.
Ja, wobei, Adrian, diese Antwort gibt dir doch der Algorithmus, denke ich, relativ schnell. Ne? Also sowohl Instagram als auch TikTok. Du erzählst bitte sofort, wenn ich Blödsinn erzähle, weil alle, die mich kennen, wissen ja, TikTok gibt's auf meinem Smartphone nicht. Dafür habe ich eben Adrian und unser Team, weil ich mir das eben nicht angucke. Aber wenn Dinge nicht interessant sind, unabhängig wie groß meine Community ist, dann wird's halt einfach nicht ausgespielt, wenn kein anderer darauf klickt. Welche Rolle spielt denn letztendlich dieses Buzzword Relevanz heute noch? Oder wie definierst du relevanten Content? Woran erkennt man den? An irgendwelchen KPIs oder daran, dass ein Adrian sagt, ey, die drei Videos habe ich mir trotzdem gemerkt, obwohl so viele in meinem Feed waren?
Also ich glaube, man erkennt das auf jeden Fall in den Insights, wenn wir dann auch sehen, wie lange die Leute dranbleiben. Mittlerweile ist das so krass auch aufgeschlüsselt, muss man wirklich so sagen, dass man sieht, in welcher Sekunde sind die Menschen abgesprungen, was war nicht mehr interessant, und da würde ich dann auch die Relevanz irgendwie dran definieren, weil ich kann dann genau im Video gucken, was habe ich da vielleicht gesagt oder welche Bewegung ist da gerade passiert, die irgendwie vielleicht abschreckend gewirkt hat, und daraufhin kann man das natürlich auch immer wieder verbessern, aber ich glaube, man darf auch Dinge nicht zu sehr skripten, gerade so in Dingen mit Szenen und sowas, wenn man, das muss so wirklich aus dem Flow passieren, weil dann merken die Menschen das auch, man bleibt viel länger dran, man sieht auch, wenn die Person vor der Kamera Spaß hatte, also wenn die wirklich Lust darauf hatte, jetzt was aufzunehmen oder was zu erzählen, dann fällt es auch viel einfacher, dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Aspekt, dass man sich, wenn man sich vor die Kamera stellt, auch Lust darauf haben muss. Das kann man nicht erzwingen. Und da würde ich die Relevanz dann auch irgendwie mit anordnen. Oder dann sieht man halt, es funktioniert oder nicht.
Ich glaube sogar, dass wir heute und in Zukunft noch viel, viel mehr über Menschen und Authentizität, obwohl ich dieses Wort hasse, ersetzen wir es einfach mal durch Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, ja, also wirklich den Leuten zu zeigen, wer man wirklich ist und was man wirklich meint, weil eins wird passieren. Also ich habe in Vorbereitung einer anderen Episode, die am 1. Oktober rausgekommen ist. Wir zeichnen ja heute am 30. September auch. Also bei unserer Aufzeichnung erscheint sie morgen. So. Und wenn ihr das hört, dann habt ihr die auch schon gehört. Und da haben wir uns ja mit Marketern aus anderen Agenturen unterhalten. Und im Zuge dieser Vorbereitung habe ich natürlich mal so ein bisschen recherchiert. Wie sehen denn eigentlich auch so Zukunftsforscher, so relativ bekannte, auch Marketingentwicklung, Social Media Entwicklung? Und da kam tatsächlich an mehreren Stellen unabhängig voneinander das Thema der Glaubwürdigkeit, also dieser Bullshit-Filter, dass die Leute, die Menschen, da zähle ich mich ganz klar zu, immer skeptischer werden beim Konsum von Social-Media-Inhalten, weil wir irgendwann überhaupt nicht mehr wissen, hat das jetzt eine KI geschrieben? Ist das ein Avatar? Ist der Typ echt? Rheinland kommt durch.
Du bist echt.
Ich bin echt. So, natürlich. Das wollen wir auch hier nicht verstecken. Deshalb schneiden wir auch nie in unserem Podcast. Ihr wisst, was ich meine. So, bei mir ist das wirklich so, diese Skepsis, was ich da sehe, wo ich immer so denke, boah, Leute, irgendwann glaubt man vielleicht nicht mehr. Ist das so die größte Aufgabe, Franzi, die wir und auch die Praxen haben, Themen und Formate zu entwickeln, die ganz klar machen, ja, das sind wir. und klar zu machen, wir möchten uns zeigen. Ist das so die Idee, die in Zukunft vielleicht über allem stehen muss?
Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Deswegen gibt es ja, glaube ich, auch ein Stück weit die Bewegung so Corporate Influencer, also Leute aus meinem Unternehmen, aus meiner Praxis einfach zu Gesichtern zu machen, die man wiedererkennt, wo man weiß, ah, genau, die Lisa, die kenne ich doch, den Tim, den kenne ich doch, den habe ich doch jetzt schon mehrmals in meinem Feed gehabt, um dann auch so eine gewisse Nähe herzustellen, Vertrauensverhältnis aufzubauen, Wiedererkennung zu schaffen. Und genau dieses Buzzword, was eigentlich nur eine leere Hülle ist, diese Authentizität, auch wirklich zu füllen, weil es heißt, für jedes Unternehmen, für jede Praxis heißt das was anderes, was für mich authentisch ist. Das ist, kann man natürlich in ganz unterschiedliche Richtungen denken, je nachdem, wie man auch rüberkommen will. Ist man jetzt die lustige Praxis mit den TikTok-Tänzen oder kriege ich bei mir super informativen Content, cool aufbereitet? Oder habe ich irgendwie eine Art Soap in meiner Praxis, wo es mehrere Folgen gibt, die man so verfolgen kann? Da kann man ja ganz unterschiedliche Spielarten wählen. Und ich glaube, deswegen ist diese Nähe, glaube ich, unverzichtbar, um da auch wenig austauschbar zu sein. Weil am Schluss diesen Avatar, den ich mir auf XKI-Tools irgendwie ziehen kann, den kann sich jeder ziehen. Und wo ist dann die Wiedererkennung gegeben? Und wenn am Schluss mir irgendwie nur noch mit KIs kommunizieren, dann wird das ein Stück weit obsolet, ja, davon irgendwie wirklich Community zu sprechen oder von Social Media.
Ich glaube, man muss also halt wirklich Momente schaffen, die bleiben in dem Sinne. Gerade wie du erzählt hast, gleich mit den Soaps oder den Gesichtern vor der Kamera, wo man sich einfach wiedererkennt oder weiß, hey, die habe ich da schon mal gesehen und jetzt will ich auch dranbleiben, weil das war letzte Mal auch ziemlich cool. Ich war letzte Woche auch auf einer Konferenz in Leipzig, da wurde das auch besprochen, dass man, wenn man am Ball bleiben will, einfach Momente schaffen muss, die bleiben im Kopf. Also die haben das zwar mit englischen Buzzwords umschrieben, aber eigentlich ist es das so, ne, dass einfach die Erinnerungen hervorgerufen werden müssen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, gar nicht zu wissen, wie eine KI bedient wird oder wie man das noch menschlich macht, sondern selber darüber nachzudenken, wie ist der Input, wie kann ich was schaffen, was irgendwie nachhalt. Ne? Also.
Aber sind ja große Aufgaben dann, ne? Denn letztendlich, wie sollen Menschen, egal um wen es geht, Franzi auf LinkedIn, ich auf LinkedIn, wir als Passmedia auf Instagram oder wo auch immer, wenn wir so wirken wollen, wie wir sind, dann haben wir ja eine ganz andere Aufgabe zuerst. Wir müssen ja wirklich erstmal rausfinden, wer sind wir denn eigentlich? Also quasi dieses Markenbild, ich will jetzt nicht heute über Marketing und Positionierung und alles reden, aber wenn wir selber nicht wissen, wie wir denn da draußen wirken wollen, mit welchen Botschaften und auch was für eine Resonanz wir erzielen wollen, dann wird's ja am Ende schwierig, weil das ist ja das Einzige, was letztendlich Echtheit, Authentizität, bleiben wir nochmal dabei, prägt. Adrian, mal die Frage an dich. Du hast ganz viel mit unseren Praxen zu tun. Sind das Themen, die da besprochen werden oder ist das einfach noch zu weit weg von der täglichen Content-Produktion? Also wir können dann vielleicht den Mädels in der Praxis nicht vorher erzählen, worüber sie sich alles Gedanken machen müssen. Wir sind froh, wenn die Bock haben, mal ein paar Videos zu drehen. Wie gehst du da in der Arbeit mit den Praxen um, wenn es darum geht, ihnen auch klar zu machen, was muss denn so ein Content am Ende wirklich auch leisten, damit er dann nachhaltig wirkt?
Also ich glaube, das ist wirklich eins der größten Probleme, wenn es heißt, hey, wir machen jetzt Social Media und man geht sofort an die Content-Produktion. Und natürlich bin ich sehr dankbar darüber, wenn dann auch was zurückkommt, Fotos, Videos etc. Aber viel wichtiger ist wirklich, dass man sich vorher die Gedanken macht, wen wollen wir erreichen, was du auch angesprochen hast. Und in der täglichen Arbeit ist es so, also gerade in diesem 10-Wochen-Programm ist der erste Schritt, bevor wir überhaupt irgendwie an die Content-Produktion gehen, die doch sehr weit hinten ist dann, dass man sich Gedanken macht, wer seid ihr überhaupt? Also die müssen wirklich dann, interaktiv wird das dann erarbeitet und man muss sich Gedanken machen im Team, am besten sind da auch 2-3 Leute, damit man nicht alleine die Entscheidungsgewalt hat über das, was man jetzt zeigen möchte. Da werden sich Gedanken gemacht, wen wollen wir erreichen, wo wollen wir auch hin, dass man sich ein Ziel setzt, weil ohne Ziel fällt auch die Arbeit einfach viel schwerer, ne? Wenn man ein kleines gestecktes Ziel vielleicht erreicht hat, hat man ein super Erfolgserlebnis, man weiß, man kann dranbleiben, das hat sich irgendwie gelohnt, dieser Aufwand, den wir jetzt da reingesteckt haben. Und das ist wirklich so der erste Pfeiler, bevor man irgendwie drüber bauen kann, dass man sich Gedanken macht, oder dass ich mir mit den Praxen Gedanken mache, wo wollen wir hin, wo wollt ihr hin und was wollt ihr erreichen,
ja. Ja, darfst du gleich gerne noch ein bisschen weiter ausführen, wie diese Zusammenarbeit denn funktioniert. Aber bleiben wir noch mal ein bisschen auf der strategischeren Ebene. Franzi, Adrian hat es gerade gesagt, man muss sich Ziele setzen. Wenn ich nicht weiß, wen ich erreichen will, dann kann ich ja auch mir wenig Gedanken machen über die Inhalte. Also welche Ziele besprichst du mit deinen Kunden? Ich weiß ja auch, dass du Workshop machst, du machst auch LinkedIn-Workshops und solche Dinge. Und auch die müssen ja auf irgendeinem Ziel basieren, ne? Ich meine, kein Unternehmer investiert in Social Media, wenn er am Ende nicht mehr Umsatz mit Patienten macht, mehr Mitarbeiter gewinnt, weil er ein tolles Employer Branding macht. Das müssen ja alles Ziele sein. Welche Ziele sollten auf jeden Fall ganz konkret definiert werden, bevor man überhaupt startet? Wir gehen jetzt mal so ein bisschen in die Basics, aber nicht zu viel.
Genau.
Also du darfst zu viel erzählen, aber wir wollen heute nicht das ganze Thema Social Media in der Basis bearbeiten. Das hatten wir schon an anderer Stelle.
Ja, also da hast du schon sehr gut hingeführt, weil der Klassiker ist natürlich, wenn man fragt, hey, wen wollt ihr erreichen? Dann kommt meist alle. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie Content aussieht, der sowohl, was weiß ich, Ü70 abholt, als auch irgendwie den Azubi oder den Azubi in Zwei. Deshalb ganz wichtig, am Start ist dieser strategische Grundstein, der gelegt werden muss, sowohl Ziele als auch Zielgruppen und dann ganz klar zu fokussieren. Und ja, in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, es ist viel, viel mehr in die Richtung Employer Branding gegangen, also einfach der große Need, neue Mitarbeiterinnen zu akquirieren, Azubis zu sich zu holen und auch zu binden danach. Also ja, Employer Branding, Mitarbeiterbindung, aber natürlich auch Kunden, Patienten und da auch eine Markenbildung. Ja, also erstmal die Sichtbarkeit zu bekommen, gerade wenn wir davon ausgehen, dass gerade die jüngeren Zielgruppen, die jüngere Generation TikTok und Instagram mittlerweile als Suchmaschine nutzt. Und wenn die vielleicht irgendwie für ihr Studium in eine neue Stadt ziehen oder für ihre Ausbildung sagen, hey, ich brauche jetzt ja einen Zahnarzt, gucken sie vielleicht gar nicht unbedingt auf Google, sondern schauen mal bei Instagram nach. Wenn man da eine gewisse Sichtbarkeit hat, dann ist das natürlich ja sehr vom Vorteil. Also wie du schon sagst, die Ziele sind ganz mannigfaltig. Ich habe auch das Gefühl, dass es meist auf die gleichen hinausläuft. Also alle wollen sichtbar sein, alle wollen überhaupt wahrgenommen werden, so hey, uns gibt's und wir machen coole Sachen und wir sind ein cooles Team. Und dann ganz viel Employer Branding, aber auch darüber hinaus Kundengewinnung, Patientengewinnung etc.
Wenn man sich das so anhört und ich würde jetzt mit meiner Praxis beginnen wollen, dann klingt das jetzt für mich so, ach um Himmels Willen, ja, dann muss ich ja überall dabei sein. Dann muss ich ja jeden Kanal bespielen. Und ich glaube, das ist auch heute so diese Frage, die sich ganz viele am Anfang stellen. Wo muss ich denn überall dabei sein? Du hast jetzt so ein paar schöne Beispiele genannt, ne? Also im Moment, zumindest wenn ich mir die letzten Studien anschaue und auch ein paar Vorträge der letzten Campics, TikTok ist die Suchmaschine von Gen Alpha und Gen Z, allerdings im Moment noch ganz stark fokussiert auf Brands, auf Restaurants, auf solche Dinge. Aber das sind ja Themen, die werden sich ausweiten. Tatsächlich suchen, glaube ich, auch die jüngeren Leute, gerade bei so konkreten Orten, immer noch sehr schnell auf Google. Aber beispielsweise Restaurants kannst du komplett vergessen. Also wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, die ist 20, wir waren jetzt wieder im Urlaub vor einigen Wochen, ja, da trinken wir dann den Latte Macchiato in Florenz, da wo TikTok sagt, hier gehen alle hin, Restaurants, sucht sie uns nach TikTok aus, gar keine Frage.
Adrian, ich würde aber mal einhaken.
Ja, dann hak ein, gerne. Ich behalte meine Frage.
Ich kenne nämlich auch beide Seiten. Also ich bin auch jemand, der sehr gerne schaut, welches Restaurant ist auf TikTok gerade angesagt, wenn ich mal eine größere Stadt außerhalb von Magdeburg fahre, wo es was Schönes gibt. Aber dann sehe ich, da ist zwar der Hype und alle haben drunter kommentiert, super, mega. Und dann gucke ich aber bei Google, ich mache noch diesen analogen Switch in Anführungszeichen. Und dann sehe ich aber, okay, das ist mit 3,4 Sternen bewertet. Alle schreiben, oh nee, der TikTok-Hype, der hat sich gar nicht bewahrheitet. Ne? Und das ist so ein bisschen die Woge, die man dann auch wahrscheinlich halten muss. Oder das muss man für sich selber entscheiden. Ich kenne halt beide Linien und denke mir manchmal so, okay, hätte ich mal doch lieber erst bei Google geschaut, wie es dann wirklich aussieht. Ne?
Ja, aber da habe ich ein Gegenargument sofort, weil letztendlich die Ergebnisse auf Google zu manipulieren, sind viel einfacher. Und das ist auch, glaube ich, das, was gerade auf TikTok und sehr wahrscheinlich auch auf Instagram irgendwann, aber TikTok ist ja da das Paradebeispiel aktuell, wunderbar funktioniert, weil du eigentlich nur user-generated Content hast. Ja, du hast echte Menschen, die laufen da rum und wir gehen ja nicht davon aus, dass so ein Restaurantbesitzer 30 Videoteams unterwegs hat und 20 Influencer, die ständig nur über sein Restaurant berichten. Also ich bin auch tatsächlich so und wir haben uns das in der Familie so ein bisschen so angewöhnt. Meine Tochter sucht das raus, schickt mir das. Papa, guck mal, gibt's da Bewertungen, ne? Aber letztendlich, was zeigt das denn? Und das ist ja das, worauf ich hinaus wollte, jetzt nach einem sehr schönen Input von eurer Seite. Es wird ja immer schwieriger zu entscheiden, welchen Kanal bedient man denn? Und ich bin ja schon als eher alter Marketer so ein Verfechter von so Multi-Channel-Strategien. Wenn Ressourcen und Zeiten es hergeben, dann sollte man schon auf allen Kanälen zumindest sichtbar sein, weil wir ja nie wissen, wer uns da begegnet. Ist aber zum Einstieg, Franzi, glaube ich, viel zu kompliziert oder wie seht ihr das beide, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen beginnen, wir haben Lust dazu und wir haben auch verstanden, dass das funktioniert, aber wir können jetzt nicht alle Kanäle bespielen. Fokussiert man sich da auf 1, 2, 3? Wie geht man davor so rein strategisch, bevor wir gleich ein bisschen tiefer in die Organisation, in der Praxis einsteigen?
Genau, also ich würde einmal kurz den Anfang machen. Wie du schon sagst, in einer Welt, in einer Wunschwelt, in einer, wo wir unbegrenzte Ressourcen haben, wäre es natürlich cool, jeden Kanal vor allem auch spezifisch zu bespielen, weil man kann natürlich so Thema Content Recycling oder Cross-Posting zu sagen, hey, ich habe ja ein Kurzvideo, hatten wir ja ganz am Anfang der Podcast-Folge und überall gibt es gerade irgendwie Kurzvideos, ob auf YouTube, Instagram, TikTok, selbst auf LinkedIn waren sie zwischendurch mal am Start und noch viele weitere Plattformen. Kann man natürlich dann irgendwie cross-posten und überall posten. Aber natürlich ist der Vibe oder ich sag mal die Plattform-DNA schon ein Stück weit unterschiedlich. Deswegen wäre so ein individuelles Bespielen der Kanäle so in einer Traumwelt das, was man empfehlen würde. Aber wie du schon sagst, gerade am Anfang kann das sehr überbordend sein, gerade was die Ressourcenfrage angeht, dann sich lieber zu fokussieren, gerade weil es, wir gucken uns den Algorithmus an, auch wenn man immer sagt, ja, man macht Inhalte nicht für den Algorithmus, sondern für die Menschen, für die Zielgruppe. Aber letztendlich ist es schon wichtig, kontinuierlich zu posten. Wenn man dann super viel Ressourcen reinsteckt und macht dann ein Video auf TikTok und dann ist man wieder 3 Monate nicht mehr dort aktiv, dann ist es natürlich, ja, schwierig, um dann irgendwie die entsprechenden Erfolge zu erwarten. Deswegen Kontinuität an vorderste Stelle stellen und dann sich lieber zu fokussieren, ja, und das einfach entsprechend der strategischen Ausrichtung zu entscheiden. Also was ist wirklich mein größter Painpoint? Also entsprechend dann, was ist mein Ziel? Und wer ist jetzt wirklich Zielgruppe Nummer 1 und wer eher sekundär und tertiär? Also da klar zu fokussieren, gerade für den Anfang, um reinzukommen. Und dann kann man natürlich später nochmal schauen, was gibt's noch links und rechts. Wenn sich dann auch so, ich sag mal, gewisse Content-Workflows etabliert haben, dann kann man da wahrscheinlich noch mehr dazu nehmen. Aber erst mal mit Fokus starten, weil ich glaube, sonst kann das sehr schnell überbordend sein.
Wobei, Adrian, bei der Zahnarztpraxis ist es dann ja eigentlich eindeutig, oder? Weil Personal suchen sie alle, Fachkräftemangel wird nicht weniger, wird eher mehr. Also in der Zahnarztpraxis zu sagen, Instagram und TikTok, vor allem wenn du Azubis ansprechen willst, sind eigentlich das Pflichtprogramm. Also jetzt mal die Frage, wie werden Fragen an dich herangetreten? Also mit welchem Wissen, mit welchen Vorstellungen kommen da auch Praxen zu dir? Und jetzt sage ich mal so, wie sagen wir immer so schön, wie nordest du die dann ein, dass es dann in die richtige Richtung geht?
Also ich hatte jetzt erst neulich einen Fall, wo Instagram eigentlich ganz gut läuft. Da ist die Zusammenarbeit auch super und es gibt auch 1, 2 Videos, die dann ab und zu gepostet werden, noch lange nicht so in diesem Real-Charakter, wie man das jetzt in der Wunschvorstellung vielleicht hätte. Aber die Praxis ist dann auch mit einem Wunsch an mich herangetreten und meinte, wir würden jetzt super gerne TikTok machen. Also wir wollen jetzt voll loslegen. Dann habe ich aber gefragt, wie sieht's aus? Wer hat überhaupt die Kapazität, den Kanal noch zu betreuen, also wirklich auch aktiv mit der App umzugehen und nicht einfach zu sagen, wir posten was, wir schließen die App und dann geht's weiter. Das war schon so das erste Problem. Das zweite Problem war, wie oft können Videos produziert werden oder in welcher Frequenz schaffen wir das auch vorzubereiten? Also weil manchmal hilft es ja schon, wenn man jetzt einen Monat vorarbeitet, dann fehlt so ein bisschen die Aktualität vielleicht, aber dass man ein paar Videos auf Halde hat, sodass man dann aber loslegen kann, wir posten zweimal die Woche und haben dann wiederum Zeit, um neuen Content zu erstellen. War auch schon so die Sache, okay, wissen wir jetzt nicht, wie wir das genau machen. Ja, und dann war die anfängliche Euphorie, also die hatten sogar schon den Kanal erstellt und alles, musste ich dann leider ein bisschen drücken. Und dann fällt es mir natürlich auch schwer zu sagen, wir versuchen das erstmal langsamer wieder bei Instagram in den Flow zu bringen, anstatt sofort auf den Zug aufzuspringen, wir machen jetzt TikTok und dann kommen aber nur Videos alle 4 Wochen, eins oder so. Ne? Also da muss ich dann auch der Böse sein in dem Sinne und zu sagen, hey, wir müssen erstmal nochmal anfangen, welche Ressourcen habt ihr überhaupt und wie kann es dann weitergehen? Und wenn man das dann irgendwie im Praxisalltag integriert bekommt, dann steht ja TikTok auch gar nichts mehr im Weg, aber man muss halt am Anfang wirklich so ein bisschen auf die Bremse treten, weil es überlegt stattfinden muss, sonst ist das nicht so der richtige Weg, leider. Auch wenn ich das voll super fand, was die gesagt haben. Ja.
Nein, das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut. Also ich bin ja auch so jemand, der auch den Zahnärztinnen und Zahnärzten eher sagt, Mensch, wenn euer Team schon mal zeigt, also so intrinsisch, wir haben Bock, wir wollen was tun, wir wollen was machen, natürlich sollte man das nutzen und nicht sofort erstmal alle möglichen Bremsen ziehen, um das zu unterbinden. Aber Ressourcen müssen am Ende ja auch was bringen. Es ist Invest. In welcher Form auch immer. Und dieses Invest wollen wir ja letztendlich auch zurückbekommen. Franzi, wenn man das so hört, wie gehst du damit um, wenn Ressourcen fehlen, wenn Menschen sagen, ach komm, lass uns doch was machen? Denn eigentlich müssen wir ja wirklich sagen, es gibt so 3, 4 Kanäle, die sind Pflicht. Ne? Also da bleibe ich auch bei, eine Zahnarztpraxis kommt eigentlich um Instagram und Facebook nicht drumherum. So, weil die Patientenklientel ist halt eben von 0 bis 70 meistens. Und da kann man ja auch gut die Inhalte miteinander verweben. Jetzt kommt ganz oft TikTok ins Spiel, bei ganz vielen. Und das ist immer sehr witzig. Ich war jetzt auch in der Praxis, da war ich mit Adrian zusammen, ja, wo wirklich der Zahnarzt ganz klar so, ich auf TikTok? Ey, was soll ich da? Ne, du weißt, Adrian, wovon ich spreche, unsere letzte Videoproduktion. Mhm. Und dann hat er da 2 junge Leute im Team, die das Ganze auf ihren privaten TikTok-Accounts machen, auch mit Content aus der Praxis und mit Videos, die richtig abgehen. Also muss man da eigentlich einem Unternehmer nicht sagen, du, pass mal auf, unabhängig davon, wie du dich da siehst, es ist heute ein Kanal, der gehört einfach dazu. Aus deiner Sicht muss man als Zahnarztpraxis TikTok einfach bespielen, weil immer ein großer Teil, welcher Zielgruppe auch immer, sich da tummelt?
Ich würde ganz kurz einschieben, dass ich gerade, warum auch immer, weil ich habe sie safe geladen, ein AirPod verabschiedet hat. Ich wollte mich trotzdem, soll ich so weitermachen oder soll ich auf das andere Mikro wechseln?
Also ich höre dich gut. Ich weiß nicht, wie es aufgezeichnet wird, aber das scheint zu funktionieren.
Okay, entschuldige. Ich würde dann einmal auf deine Frage eingehen. Gerne. Ich glaube, das kann man vielleicht gar nicht so generalisieren. Also klar wäre das schön, wenn jede Praxis auch bei TikTok unterwegs ist, aber es ist am Schluss, wie Adrian sagt, muss man ganz individuell die, ja, ich sag mal, die Bedingungen vor Ort sich anschauen. Also diese intrinsische Motivation und auch der Bock auf die Plattform, ich glaube, der ist so essentiell, dass man das gar nicht, also vielleicht gibt es dann Mittel und Wege zu sagen, okay, wir können uns irgendwie einen externen Host dazu holen, wobei das dann halt schon wieder so ein Stück weit so ein Glaubwürdigkeitsding ist, weil es natürlich cool wäre, wenn das jemand aus der Praxis direkt macht. Aber das ist ganz essentiell, gerade beim Thema Video, gerade bei TikTok, weil das quasi ja so weg ist von diesem, ja, ich sag mal, diesem ästhetischen Instagram-Gedanken, wo alles sehr visuell, ja, klar ist und es ist ein Stück weit viel, viel, viel ästhetischer als natürlich TikTok. Das geht viel näher an die Person heran. Man muss irgendwie Bock davor da haben, in die Kamera zu sprechen. Und ich glaube, das kommt bei TikTok auch so, super gut an. Also sind, egal, ob das jetzt die Oma ist, die da aus dem Altenheim sitzt und von früher erzählt, oder irgendwie der oder die Junge, die dann da rappt und irgendwie 14 ist. Es geht, glaube ich, darum, ja, vor der Kamera Spaß zu haben und das einfach als ja individuelle Präferenz zu sehen. Manchen liegt wahrscheinlich Text viel mehr oder drücken sich irgendwie visuell anders aus. Aber dieses Videothema ist, man merkt es direkt, ob da jemand irgendwie intrinsisch dahinter steht, ob jemand Bock hat, ob da auch jemand ein Faible hat, kreativ zu erzählen und sich das, ja, die Kamera quasi mitzunehmen, weil das ist ja am Schluss irgendwie das Ziel, so ein Schlüssellochprinzip. So, ey, ich kann da mal mit reingucken, wie das in der Praxis eigentlich hinter den Kulissen abläuft, wie die untereinander sind. So, das ist ja das, was mich interessiert und nicht quasi die Werbebroschüre, die man dann quasi als Instagram-Post hochgeladen hat. Das sieht man ja dann auch in den Insights, dass das dann meistens nicht so gut funktioniert, je aufpolierter da der Beitrag ist. Genau, also dieses Thema TikTok ist da natürlich sehr groß und wie du schon sagst, aber die Ressourcen, da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, Strukturen zu schaffen, die helfen, ja, dem Anspruch, ich möchte da 2-3 Mal die Woche posten, gerecht zu werden. Also ob das jetzt ein Content Day ist, wie Adrian vorhin schon gesagt hat, wo man quasi für den nächsten Monat vielleicht schon die ganzen Videos vorproduziert oder ob man feste Formate entwickelt. Das ist für mich häufig so ein Game Changer, also dass man wirklich serielle Formate hat und weiß, jeden Donnerstag kommt Format XY und jeden Dienstag kommt das. Dann kann man natürlich viel besser vorplanen, viel besser damit arbeiten, anstatt zu sagen, so Leute, diese Woche müssen 3 Videos raus. Die Ideen kommen auf den Tisch und in den nächsten 2 Stunden muss es alles fertig sein. Also sich durch Struktur so viel wie möglich ja, abzunehmen, ich glaube, das ist eine Riesenhilfe.
Damit sind wir ja schon mittendrin im Thema, wie organisieren wir das Ganze denn als Praxis? Wie setzen wir das um? Bevor wir da weiter drüber reden, lass mich nochmal vielleicht ganz kurz so ein paar Sachen zusammenfassen, die mir auch immer wichtig sind und nicht, dass ich das am Ende noch vergesse. Also wenn wir heute über Social Media reden, sagen wir natürlich als Marketer ganz klar, das ist eine Säule, die braucht dein Praxismarketing. Ich darf nochmal jedem sagen, ja, das ist so, aber vergesst bitte nicht dabei, eure Website, euer Google Business Profil, diese Basics, die ihr habt, die müssen funktionieren. Weil eins wissen wir nicht, Franzi, ne? Ob irgendeiner in welchem großen Land dieser Erde morgen auf die Idee kommt, TikTok einfach für Europa abzuschalten, völlig neue Regeln zu erfinden, was mit Instagram, Facebook, also Meta genauso drohen kann. Deshalb sage ich immer, versucht, ne? Ja. Überlegt euch immer, was passiert morgen mit eurer Kommunikation, wenn es ab morgen kein Social Media mehr gibt? Seid ihr dann noch, wird natürlich nicht passieren, aber als Beispiel ist das immer ganz schön, seid ihr dann noch für eure Zielgruppe erreichbar, sichtbar, mit all euren Botschaften? Ich glaube, diese Frage sollte man sich immer stellen und dann geht es am Ende darum, ich fasse jetzt mal das zusammen, was ihr schön gesagt habt, ihr müsst wissen, wen wollt ihr erreichen, wenn ihr das wisst, dann wisst ihr auch, wie müssen die Botschaften aussehen, auf welchen Kanälen. Und dann wird eben entschieden, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, wo wir beide uns oft begegnen, sicherlich nach wie vor ein Business-Netzwerk. Da wollen wir heute gar nicht großartig drüber sprechen. Ist halt dann spannend, wenn du einfach Menschen erreichen willst, die vielleicht auch Zahnarztpraxen haben, die DHs sind, die auf einem anderen, auf einer Business-Ebene unterwegs sind. Obwohl ich im Moment so ein bisschen befürchte, LinkedIn wird so das Facebook von Microsoft. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das müssen wir heute nicht besprechen. Adrian, Franzi hat es gerade so schön gesagt. Ne? Man muss es organisieren. Man muss sich einen Plan machen. Man muss genau wissen eigentlich, wer macht was, wann, wie. Wie nimmst du heute noch so die Situation in den meisten Praxen, die zu uns kommen, die beginnen? Wie nimmst du die Situation wahr? Ist da schon Struktur oder ist da noch viel Hühnerhaufen, was jetzt nicht auf Geschlechter in der Praxis bezogen ist, sondern eher auf das Durcheinander?
Ich versuche das nett zu formulieren. Es ist schon der Hühnerhaufen.
So kenne ich dich, natürlich. Adrian formuliert immer alles nett.
Das ist so. Also weil es wird dann die Entscheidung manchmal getroffen, wir machen jetzt Social Media und dann gibt es aber gar nicht so richtig das Team. Und wichtig ist halt wirklich, es braucht ein Team für Social Media. Also Ideen lassen sich viel weiterspinnen, wenn man mit einer Person gegenüber vielleicht drüber nachdenkt, was passiert diese Woche, was stehen für coole Themen an oder über generell mal drüber nachzudenken, warum sind wir eigentlich ein cooler Arbeitgeber oder warum bezeichnen wir uns als cooles Team? Also was macht das aus? Ne? Und wenn da am Anfang noch gar keine Struktur drin ist, fällt es auch schwer, den Rest dann zu bewerkstelligen. Deswegen ist auch immer mein Tipp, was du vorhin auch angesprochen hast, als wir da bei der Videoproduktion waren, mal ins Team reinzuhorchen. Wer hat überhaupt Lust darauf, sich vielleicht vor die Kamera zu stellen oder wer ist kreativ, wer kann gut vielleicht auch sprachlich so im Umgang mit Patienten, das sticht ja manchmal auch schon hervor, ne? Wer ist da irgendwie gut für Social Media, dass man da einfach reinhört, wer hat Bock drauf? Und dann fällt es schon viel einfacher zu sagen, hey, ihr seid jetzt die drei Leute, die vielleicht einmal die Woche ein bestimmtes Zeitfenster bekommen und dann Content produzieren könnt. Ne? Also das ist so wirklich der wichtigste Punkt, bevor man sagt, wir starten jetzt mit Social Media, dass man sich da die Überlegung dann, oder dass da die Überlegung gemeinsam stattfindet.
Wo seht ihr denn die größten Hürden aktuell? Vielleicht Franzi, du arbeitest ja auch viel mit Teams. Ist es die Frage, wir wissen gar nicht, was wir immer posten sollen, oder ist es eher das strukturelle Thema? Ich vermute, es ist immer auch irgendwo beides. Aber womit bist du gerade so zu Beginn, wenn du anfängst, mit deinen Kunden, deinen Partnern zu arbeiten? Wo bist du da als erstes eigentlich mit konfrontiert?
Also als allererstes, wie wir vorhin hatten, so dieser strategische Grundstein. Wenn sie kommen, der eigentlich ist immer für alle relevant. Natürlich stimmt das ein Stück weit, gerade bei, was ich, Zahnarztpraxen. Natürlich kommen da irgendwie die Ersten mit den ersten Zehen hin, mit den ganz kleinen Stifte, aber halt auch dann die ganz Älteren. Aber das ist, genau, also diese keine Strategie oder beziehungsweise noch nicht konkret Gedanken dazu gemacht zu haben, so wo wollen wir genau hin und womit wollen wir genau hin. So, das ist ein großer Part, so, aber den hat man relativ schnell quasi eingefangen, dann spätestens im Strategie-Workshop, wo man genau diese Positionierung, diese Zielstellung festhält. Aber dann geht es schon zum nächsten Part, den wir eben schon ganz gut beleuchtet haben, nämlich das Thema Ressourcen. Ist dann immer schwierig, gerade wenn es quasi keine Person gibt, die wirklich nur für Social Media zuständig ist, sondern dass halt die Teams quasi aus ihrem Team herauswuppen, indem sie sagen, hey, das schaffen wir uns jetzt auch noch drauf, und das quasi ja nebenbei noch mitmachen, dass man da auch ein gewisses Verständnis in der eine Etage drüber schafft, zu sagen, hey, wir müssen dafür auch gewissen Zeitslot in der Woche irgendwie freigeräumt bekommen. So, das geht nicht nebenbei, das kann man nicht einfach aus der Hosentasche mitproduzieren, auch wenn es im besten Fall so aussieht, als ob das super authentisch ganz nebenbei gemacht wurde. Aber es braucht dafür, damit auch diese intrinsische Motivation aufrechterhalten wird, auf jeden Fall Zeit. Zeit, die man geblockt bekommt, um sie für Social Media zu verwenden, weil alles nur so halb zu machen, wird dann wahrscheinlich nicht den Zielstellungen gerecht. Dann ist vielleicht auch ein Thema, was, glaube ich, auch jeder selbst ein Stück weit in sich trägt, ist dieser Perfektionsdruck. Also, dass man da vielleicht auch, es ist noch nicht ganz perfekt oder es gefällt mir noch nicht so richtig und man geht nochmal über den Text oder nochmal, spricht nochmal den Take ins Video ein, obwohl man am Schluss den Unterschied vielleicht gar nicht gemerkt hätte. Also da auch immer sich ins Gedächtnis zu rufen, so dann ist better than perfect, so hey, lass den Versprecher drin, gerade der macht dich menschlich, so der gibt dir Ecken und Kanten und da sind wir wieder beim Wort Authentizität. Ich glaube, genau sowas, sich da frei zu machen, vielleicht von so einem Perfektionsdruck. Und zu guter Letzt wahrscheinlich auch fehlendes Know-how, fehlende Skills, gerade wenn das eine Sache ist, die man nicht quasi gelernt hat, die man nicht ausschließlich macht, dann braucht es da natürlich auch ein bisschen Support von außerhalb, um da auch jemanden an die Hand zu nehmen und zu zeigen, wie es im besten Fall geht.
Ich merke auch immer wieder. Ja, ganz kurz, Adrian, den Support können wir ja gerne liefern. Da werden wir ja gleich kurz drüber sprechen, welche Rolle da Agenturen spielen können. Adrian, merkt ja gerne deinen Gedanken, ich will meinen nur schnell loswerden. Scheitert es nicht oft auch? Also Perfektion ist das eine, aber auch gerade bei Ärztinnen, Ärzten, also bei Chefs, Chefinnen, die vielleicht selber nicht so den großen Bezug zum Thema haben. Ich höre ja ganz oft, ja, aber das ist dann nicht professionell. Und ja, aber wenn da Fehler drin sind, das können wir uns ja nicht leisten. Muss man da, Adrian, so ein bisschen an der Mindset-Schraube drehen bei den Verantwortlichen in der Praxis?
Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, was da auch mit einhergeht. Zu sagen, hey, auf Social Media funktioniert die Kommunikation einfach ein bisschen anders. Da wird nicht mit Sie angesprochen, da ist die Barriere wesentlich geringer. Man muss auch mal eine freche Aussage machen oder treffen können, um eben die Aufmerksamkeit auch zu bekommen. Ne? Also das funktioniert nicht mit, hallo, ich bin hier, der und der und jetzt erzähle ich meine drei Stichpunkte. So funktioniert die Behandlung. Also das, da muss man ganz klar sagen, das funktioniert so nicht. Das muss in die Köpfe noch rein und ich merke das auch ab und zu immer wieder. Aber man lässt sich da auch schnell umstimmen. Also wenn man das grundlegend erklären kann, warum das jetzt anders funktioniert, dann kommt da keiner und sagt, nee, machen wir doch nicht. Ne?
Also Verständnis schaffen ist dann einfach auch eine Aufgabe, genau, die wir alle haben, oder?
Ja.
Ja.
Vor allem hilft das auch an der Stellschraube Ressourcen ein Stück weit auch, da ja dieses zig Abnahmeschleifen und hier nochmal Korrektur und da möchte ich nochmal drüber gucken und hier möchte ich mein finales Go geben. Also dieses extreme Micromanagement ja auch extrem zeitaufwendig ist. Also da kann man zumindest in der Richtung auch an dieser Hürde oder an diesem Stolperstein Ressourcenmangel auch ein Stück weit drehen. Da man quasi das alles abnimmt und auch ein Stück weit Vertrauen walten lässt und aber klar, ich kann mir das vorstellen, dass es schwierig ist, gerade wenn irgendwie sogar der eigene Name irgendwie mit verwurstet ist quasi, dass man dann anderen die Hoheit gibt, wie man dargestellt werden wird und wie man dann wirken möchte. Das ist so ein Mindset-Switch, würde ich sagen, den man da versucht zu erzielen.
Ich glaube, Adrian, wir sind uns alle einig, ohne dass die Praxis den Content liefert, der aus dem Alltag der Menschen kommt, der die Position der Menschen zeigt, wird es nicht funktionieren. Vorausgesetzt, dieser Content ist da. Wo siehst du so die 2, 3, 4 wichtigsten Aufgaben, die eine Agentur eigentlich übernehmen muss, übernehmen sollte? Ist es beispielsweise eben vielleicht diese Sicherheit zu geben, Fehler zu vermeiden oder einfach auch Ideen zu liefern? Wo sind da so auch unsere Ansätze bei den Praxen, wenn es um die wesentlichen Themen geht, die wir liefern können?
Also auf jeden Fall auch die Sicherheit, das, was wir eben schon besprochen haben, dass man auch an mich rantreten kann und mir beispielsweise sagen kann, hey, unsere Ressourcen sind gerade einfach nicht da und ich kann dann immer noch mal vielleicht mit einer anderen Instanz sprechen und rüberbringen, dass das jetzt wichtig wäre, wenn da mehr Zeit für die Social Media Beauftragten da wäre. Aber das war auch mein Gedanke von vorhin, einfach die Inspirationslieferung, nenne ich es jetzt mal. Also manchmal komme ich in die Kommunikation und dann merke ich, oh, die wissen eigentlich gar nicht, welche Fotos die liefern können. Und wenn man dann aber eine Liste schreibt, so mit verschiedenen Fotoideen von bestimmten Situationen, von der Behandlung oder vom Team, dann merke ich, das ist wie so eine Checkliste, die arbeiten die ab, dann liefern wir die Fotos oder die Videos und schon sind wir einen Schritt viel näher dran an dieser Perfektion, wie Content erstellt wird. Also man muss manchmal wirklich ins Detail gehen, um zu schreiben, so muss dieses Foto aussehen, so kann das gemacht werden und schon hat man eine Hürde genommen und das Team hat plötzlich Spaß dran, auch die Fotos zu machen. Ne? Also das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Aufgabe von mir, weil ich kann natürlich auch immer einen Beitrag vorbereiten, aber es ist viel schöner, wenn das wirklich mit Spaß und Freude dann auch noch von der Kamera aufgenommen wird und man sieht es dann auch in der Interaktion, in den Likes. Das ist schon verrückt, wie sich das auch widerspiegelt einfach.
Ja, und wir sehen es ja auch immer wieder an Beispielen. Ich meine, wir fahren auch in Praxen und wir haben ja auch Partner, die professionell Videos drehen. Also professionell heißt dann, dass sie vom Look and Feel wirklich auch Social Media mäßig funktionieren und jetzt keine Werbeclips werden. Aber Adrian, es funktioniert aber doch auch super. Also um jetzt mal den Praxen auch die Angst zu nehmen, dass man immer sich da Leute einkaufen muss mit guten Ideen, Smartphone, Zeit und so. Kann jede Praxis eigentlich guten Videocontent selber erstellen, oder?
Auf jeden Fall. Also wenn man auch ein gutes Mikro hat, dann sind die besten Voraussetzungen gegeben. Dann kann man mit jedem iPhone, mit Androids, was auch immer, wirklich guten Videocontent machen. Und das ist doch auch das, was Franzi vorhin angesprochen hat. Das wirkt halt viel authentischer, wenn vielleicht das mal ein bisschen verwackelt ist oder wie auch immer. Oder man sieht, es wurde mit dem Telefon aufgenommen, als wenn es jetzt diese Hochglanzproduktion ist. Das fällt mir persönlich manchmal schwer, weil ich bin auch eher der Freund, der mit besseren Kameras filmt, aber ich sehe es halt leider dann an den Zahlen und weiß, okay, das bestärkt mich jetzt doch, mit dem iPhone zu filmen und kommt gut an. Ne? Und ich sehe dann auch immer wieder, wie schnell das geschnitten werden kann mit bestimmten Apps auf dem Telefon direkt. Besser kann man es nicht haben.
Naja, und letztendlich gute Videos zeichnen sich durch gute Ideen aus und nicht durch ein perfektes Bild. Ja. Und wenn ich mir heute anschaue, was die Smartphones für Ergebnisse liefern, was Bildstabilität, Farben, Bearbeitungsmöglichkeiten angeht, aber eigentlich, Franz hat es ja eben, glaube ich, so schön gesagt, ne? Nimm's auf, hau's raus. Alles, was du bearbeitest, ist eigentlich schon eventuell der Schritt zu viel. Mhm. Franzi, gehst du damit, wenn ich sage, die Aufgabe der Agentur ist empowern, ist incentivieren, ist Leitplanke geben, und irgendwann ist es gut, wenn man sich immer mehr entfernt. Also so sehe ich eigentlich die ideale Aufgabe, am Ende die Praxis eher zu befähigen, möglichst viel selber zu machen.
Genau, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du sagst, dass es gerade am Anfang brauchst, glaube ich, die richtigen Impulse an der richtigen Stelle. Und ich glaube, da tut es auch ganz gut, nämlich bevor sich das quasi so eingerödet hat, wer jetzt in welchem Umfang für Social Media zuständig ist, dass es da quasi ja so eine externe Instanz gibt, die dann da hilft und sagt, hey, komm, wir sprechen mal mit den Ärztinnen und den Ärzten und sprechen über eure Ressourcen und wir geben von außen die Impulse. Und auch ganz wichtig ist, da so ein Vertrauensverhältnis herrscht, dass man auch sagen darf, hey, guck mal, das Video, ihr habt euch da echt Mühe gegeben, aber das wäre jetzt mein Feedback, und dann natürlich da auch kritische Punkte ansprechen darf. Und ich glaube, da ist es nicht zu unterschätzen, wie gut das ist, dass es da so eine externe Rolle gibt, bevor es da jetzt intern irgendwie im Team ja Unstimmigkeiten gibt, weil man sich denkt, wie hatten die Kollegin das gemacht, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht so, dass es da noch jemanden gibt, über den das irgendwie geht und der quasi mit einer professionellen Brille drauf guckt und da konstruktives Feedback gibt. Ich glaube, das ist auf dieser menschlichen Ebene gerade am Anfang ganz wichtig, da ja Strukturen zu schaffen. Und wie du schon sagst, so der Ansatz, befähigen, im besten Fall sich nach einer gewissen Zeit selbst überflüssig zu machen. Ich glaube, das ist so die beste Idee, als anstatt wirklich zu sagen, hey, ihr schickt alles und wir drücken Knöpfe und machen das für euch, weil das ist am Schluss, es kommt dann zwar irgendwie Content bei rum, aber man hat ja niemandem geholfen, sich selbst irgendwie zu helfen. Das ist dieses klassische Angler-Fisch-Prinzip mit, ihr kennt den Spruch alle, und ich glaube, das aus dem Team selbst heraus zu machen, das merkt man dem Content dann auch ein Stück weit an, weil ich kann mir vorstellen, oder ich kenne es auch aus der eigenen Praxis quasi, wenn man dann quasi Content zugeschickt bekommt, man hat ja die eigenen Insights nicht. Man weiß ja gar nicht, hey, was genau ist das jetzt hier? Was ist denn jetzt hieran besonders? Also diese ganzen Abstimmungsprozesse und am Schluss auch genau das zu erreichen, was sich in der Praxis gedacht wurde, das ist dann natürlich schwierig. Deswegen ist dieses Befähigen natürlich auch ein Ansatz, der sich vor allem in den letzten Jahren, würde ich sagen, auch verstetigt hat, weil die meisten jetzt irgendwie Social Media auf dem Schirm haben. So als es noch, sag mal, neu war, da hat man das schnell ausgelagert, da sagt, hier, dann holen wir uns eine Agentur ins Haus. Aber jetzt haben die meisten irgendwie ein Bewusstsein dafür oder selbst sogar eine Person, die Social Media übernimmt. Und dann, genau, geht man eher auf die Schiene befähigen und ist da an allen Stellschrauben irgendwie beteiligt und kann sich dann immer mehr rauslösen, wenn das Baby von allein läuft quasi, ja.
Und das Wichtigste dabei, glaube ich, Adrian, ne? Selbst wenn man sich komplett rausgelöst hat, die Praxen wissen, bei Bedarf ist man da. Und das ist auch dieses Entscheidende, man bleibt da, man bleibt im Thema, man ist immer derjenige, der helfen kann, einspringen kann. Und lass uns doch jetzt mal den schönen Switch, das ist jetzt eine schöne Brücke, als Übergang zu unserem Content Booster, den wir haben, mit dem du ja auch schon längere Zeit arbeitest. Ich mache es jetzt mal so aus der Implantologie, Backward Planning, und fange mit dem Ende an. Also wenn diese 10 Wochen, wenn es genau 10 sind, kannst du uns gleich erklären, wenn die zu Ende sind, wenn dieses kleine Projekt zum Start abgeschlossen ist, was ist das wichtigste Ziel? Wo steht dann die Praxis und wozu ist sie eigentlich in der Lage?
Also meistens sind es nicht ungefähr 10 Wochen, sondern es schießt so ein bisschen übers Ziel hinaus. Liegt aber meistens dann an der Terminfindung. Aber das Ziel ist dann einfach, dass die Praxis weiß, wir haben gleich 3 verschiedene Formate entwickelt. Wir wissen, wie wir die Contentplanung und auch die Content-Erstellung in unseren Alltag einbauen. Ich weiß, wie die App funktioniert. Also einerseits Instagram, aber auch TikTok. Ich weiß, wo die versteckten Funktionen sind, die man vielleicht am Anfang gar nicht auf dem Schirm hat, ne? Wie plant mal einen Beitrag vor, sodass ich den nicht manuell immer veröffentlichen muss. Also das sind so die wichtigsten Basics eigentlich. Man weiß, wen man erreichen will, kann dann auch überprüfen, ob man diese Person erreicht. Das ist nämlich auch so ein Teil davon, dass man dann schaut, die wollen wir erreichen, und dann schauen wir am Ende dieses 10-Wochen-Programms, haben wir die erreicht, ne? Oder wie muss ich jetzt welche Stellschraube stellen? Ja, also dass man wirklich das Handwerk hat, zu sagen, ich kann jetzt Social Media weitestgehend alleine machen. Wenn weiter Support Support benötigt wird, dann sind wir natürlich da. Aber genau, dass man wirklich das Handwerk einfach gelernt hat.
Ich werde euch auch in den Shownotes 1-2 Links reinstellen. Ich habe vor ein paar Wochen einen ziemlich umfassenden Beitrag erstellt für unseren Pars Media Blog. Da gibt es auch einen Link zu dem Booster. Da gibt es aber auch, glaube ich, ein schönes PDF, was wir da mal reinstellen können. Adrian, wenn du das mal kurz strukturierst, um jetzt wirklich auf den Anfang zu gehen, da meldet sich jemand, sagt, ja, finde ich cool, möchte ich mit euch machen. Was sind so die Steps, die dann die Praxen durchlaufen, wenn du das mal kurz skizzieren kannst, damit jemand ungefähr weiß, was so auf die Praxis zukommt?
Also wichtig wäre natürlich, dass die Praxis sich intern erstmal Gedanken macht, wer dann da teilnimmt. Dann wäre das Optimalfall mindestens 2 Personen, sodass man eben die Ideen und Gedanken weiterspinnen kann. In den 5 Modulen geht es dann darum, am Anfang die Ziele und die Zielgruppe herauszuarbeiten, auch zu gucken, was ist überhaupt möglich? Also da habe ich mit Franzi ein paar interaktive Tools eingebaut, weil das ist unsere Interaktionsscreen, um zu schauen, ist das überhaupt realistisch, ob wir diese Ziele erreichen, oder ja, brauchen wir jetzt das beste Equipment, ne? Also dass man da erstmal schaut, was kann sich umsetzen lassen. Im 2. Modul geht es dann um die Botschaften und die Werte, die die Praxis ausmachen. Wie man die dann wiederum in Content-Ideen umsetzt, ist das 3. Modul. Und dann geht es auch ganz klar darum zu schauen, wie funktionieren externe Tools wie Canva oder so, dass man da nochmal das Handwerk bekommt, einfach Grafiken zu erstellen, ohne schwere Tools, um dann selber zu sagen, ey, ich poste nicht nur ein Foto, sondern ich weiß, wie ich das in meiner Corporate Identity oder im Corporate Design dann veröffentlichen kann, ne? Damit es so ein bisschen glattgeleckt aussieht, aber trotzdem noch authentisch, ne? Genau.
Ich wäre ein schlechter Journalist, wenn ich da nicht nachfragen würde. Franzi, was macht eine Interaktionsqueen?
Ja, also da musst du, glaube ich, den Adrian fragen, was er genau damit meint. Aber ich glaube, wo die größten Stellschrauben waren, wo Adrian und ich am meisten Zeit investiert haben, waren quasi nicht in dem Was, sondern in dem Wie. Wie arbeite ich mit den Praxen zusammen, mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Wie kriege ich sie ins Tun, ins Selbst drüber nachdenken? Weil natürlich kann man viel Input geben und nach spätestens einer Stunde rauchen dann die Köpfe und man schaltet irgendwie ganz zwangsläufig in so einem Modus, wo ich mich nur noch beschallen lasse. Wie kriege ich das hin, wirklich in der Zusammenarbeit zusammen aktiv zu werden und methodisch da auch bestimmte Glaubenssätze vielleicht aufzubrechen, so einfach mal eine andere Perspektive einnehmen oder vom ersten Gedanken, ach, was sollen wir schon posten, dann auf einmal ein Board voll zu haben mit Ideen, wo man sagt, okay, das nächste halbe Jahr könnte so eigentlich sogar schon ausgefüllt sein mit Content-Ideen. Also einfach mit methodischen Kniffen da so einen Prozess anzustoßen und da wahrscheinlich auch dann so eine Selbstwirksamkeit auszulösen. Ach, stimmt, wir haben ja einiges zu erzählen und wir wissen ja, wie wir uns selbst sehen. Wahrscheinlich ist es erstmal schwierig zu sagen, yo, was wollt ihr vermitteln? Was sind eure Werte? Wie wollt ihr rüberkommen? Dann ist erstmal viele Fragezeichen. Aber wenn man sich dem dann methodisch nähert, dann weiß man natürlich, was unser Team besonders macht, was unsere Praxis im Gegensatz zu der eine Straße weiter besonders macht. Und das ganz konkret herauszuarbeiten, um dann auch individuellen Content im besten Fall zu entwickeln und nicht einfach von der Stange, der auch von ChatGPT hätte kommen können.
Methodik Queen war übrigens das Wort, was ich gesucht habe.
Ach so, Methodik Queen. Ah, okay. Genau. Aber wie gut, jetzt haben wir neue Begriffe kreiert. Wir haben Interaktionsköniginnen, wir haben Methodikköniginnen, wir haben einen 10-Wochen-Content-König da sitzen. Das ist ja alles super. Adrian, ich weiß, was viele interessiert, die jetzt zuhören werden, vor allem, wenn sie das Ganze bezahlen müssen. Also wir arbeiten gerade noch an der Angebotsstruktur. Deshalb können wir jetzt hier heute keine ganz konkreten Preise nennen, will ich auch gar nicht. Aber wie ist denn so der Aufwand? Also wenn jetzt ein Zahnarzt sagt, okay, finde ich cool, buche ich bei euch, soll mein Team machen. Wie muss man sich den Aufwand, nehmen wir mal an, zwei Personen aus der Praxis sagen, ja, wir machen das. Inhaber, Inhaberin sagt, ihr seid unser Social Media Team. Über diese 10 Wochen müssen die da jeden Tag mit dir callen, telefoniert ihr nachts miteinander, müssen die 10 Mal nach Magdeburg kommen in den 10 Wochen. Wie ist der Aufwand für die Praxen so ungefähr? Dass das natürlich variiert, ist logisch. Ne?
Also so die reinen Termine, die finden im Regelfall alle 2 Wochen statt. Meistens so 90 Minuten bis 2 Stunden. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel mitgedacht werden muss in diesem Kurs. Ist ja auch für mich ein ständiger Lernprozess, weil jede Praxis denkt anders, jeder Teilnehmer ist ein bisschen anders drauf. Manche denken mehr mit, manche weniger. Und dadurch, dass wir das jetzt sehr interaktiv einfach gestaltet haben, geht da so ein bisschen Zeit drauf oder die wird einfach beansprucht. Und neben diesen Modulen ist es aber natürlich so, dass man sich selber Gedanken machen muss, wie können wir jetzt die Ideen umsetzen? Ich würde pro Woche halt auch 1 Stunde nochmal einrechnen, damit die Ideen umsetzen und schauen, wie können wir jetzt die Fotos und Videos umsetzen, um dann halt gemeinsam mit mir abzustimmen, passt das jetzt, wie der Beitrag geschrieben wurde? Ist der Copytext okay? Könnte die Hook nochmal anders formuliert werden? Also das ist so eine engere Abstimmung, aber man trifft sich nicht jeden Tag. Also die wichtigen Termine finden alle 2 Wochen statt und der Rest ist dann so eine zwischenmenschlichen Kommunikation über WhatsApp, Mail oder auch mal ein Telefonat, um offene Fragen zu klären. Ja.
Franzi, was war für dich so der Hauptansatzpunkt, als wir gesagt haben, Mensch, setz dich mit Adrian zusammen, fänden wir toll. Du kommst ja ein bisschen aus einer anderen Ecke, hast einen anderen Blick nochmal drauf. Was war für dich so der Ansatz zu sagen, ja, hier könnten wir das noch cooler machen, noch besser für die Praxen? Hattest du da sofort so einen Griff drauf oder hast du gesagt, Mensch, Adrian, was hast denn du da Geiles entwickelt? Ich finde es toll, da mitmachen zu dürfen. Also erzähl mir ruhig mal gerne, wie hast du dich da direkt so mit eingebracht und was waren deine ersten Gedanken und Ideen dazu?
Okay, dann plaudere ich jetzt aus dem Nähkästchen. Nee, also tatsächlich, war es dann doch überraschend vielleicht auch ein Stück weit, dass auch wenn die Bedingungen natürlich in Zahnarztpraxis vielleicht andere sind, aber es sind immer wieder die gleichen Themen, die da aufs Tableau kommen. Also es unterscheidet sich jetzt kaum zu irgendwie einem Industrieunternehmen. Am Schluss sind das irgendwie doch die gleichen Themen, die da irgendwie immer wieder wichtig sind. Und ich glaube, inhaltlich waren wir da sehr nah beieinander. Da habe ich einmal den Schnelldurchlauf bekommen. Da wurden einmal alle Folien vor mir durchgewischt und ich habe das aufgenommen. War für mich dann auch nochmal eine kleine Verstetigung und nochmal eine Wiederholung für all die Sachen, die man ja mit denen man den ganzen Tag irgendwie zu tun hat. Und deswegen viel Lob an dieser Stelle, dass die Inhalte, wie sie aufgebaut waren und dann auch konkret aussahen, alles sehr schlüssig war und auch natürlich mir sehr nah waren von der Herangehensweise. Und deswegen auch da nochmal, es war am Schluss eher wirklich das Wie gerade in der Herausforderung, hey, wir sitzen nicht alle 2 Wochen an einem Tisch zusammen, sondern sind vor allem online connected. Das ist einfach nochmal eine andere Herausforderung, auch wenn wir natürlich das alle nutzen, gern irgendwie mal aus dem Homeoffice, gern ortsunabhängig arbeiten. Aber wie kriege ich diesen Drive, quasi auch diese Motivation hin, wie kann man da zum Nachdenken anregen, wie kann man da coole Ergebnisse erzielen, obwohl wir quasi nur über Webcam und AirPods miteinander verbunden sind. Also ich glaube, da das Methodische war, glaube ich, das, was den größten Unterschied dann gemacht hat mit meinem Einsteigen, dass man da schaut, wie können wir noch mehr ins gemeinsame Tun kommen, bevor Adrian dann von Weitem sagt, ja, ich glaube, ihr seid so und so und ich glaube, das wäre der bessere Content für euch. Eine gute Ebene zu finden, um miteinander zu arbeiten.
Ja, ich habe mich da auch sehr darüber gefreut, als ich dann gehört habe, dass du mit einsteigst. Ich folge dir ja schon was länger über LinkedIn, daher kennen wir uns ja auch, verfolge das ja, was du so tust. Wie war das für dich, Adrian, so auf einmal so ein frischer Wind, nochmal so eine andere Betrachtung, eine andere Perspektive neben dir, mit dir an Bord zu haben?
Ich glaube, das war genau das, was ich brauchte in dem Moment, weil Ich hatte ja schon angesprochen, über einige Module hat man dann so gemerkt, irgendwie hat man sich im Kopf was ausgemalt, wie die jetzt mitmachen, und ich bin ein riesengroßer Freund von Zettel und Stift. Aber das funktioniert nicht, wenn ich denen sage, bitte schreibt jetzt eure Ideen auf, wir sprechen das gleich durch. Jetzt haben wir das in ein anderes Tool reingebaut. Franzi hat mir mehrere Methoden einfach auch gezeigt, die sie bereits schon erfolgreich angewendet hat. Und das habe ich jetzt schon 2-3 Mal durchgespielt, und ich merke einfach, wie die einfach viel mehr mitmachen. Ich kann ja auch direkt sehen, was dann einfach dort niedergeschrieben wird. Man kann die Idee sofort besprechen. Und es ist nicht so, wir sehen uns in 10 Minuten wieder und dann stellt ihr euch vor und dann sagen die, eigentlich wissen wir gar nicht, was wir gerade gemacht haben. Ne? Und jetzt ist es wirklich, wirklich Stichpunkt pro Stichpunkt. Man kann da unter die Arme greifen, man kann genau so mit Notizzetteln vielleicht noch ein paar Ideen aufschreiben und sich das alles merken. Und das Schöne ist halt auch, dass man immer wieder darauf zurückgreifen kann. Also diese Boards, die sind ja dann da. Und da sieht man dann auch seine ganzen Content-Ideen, alles, was man aufgeschrieben hat. Man kann immer wieder die Idee von vor 4 Wochen weiterdenken. Mhm. Und das ist halt der große Vorteil, den man gegenüber Zettel und Stift hat.
Ja. Also ihr arbeitet quasi auch im Call interaktiv mit den Teilnehmern, Teilnehmerinnen, und seht auch direkt, was da so entsteht. Adrian, hast du zum Schluss dieses Blogs, bevor wir dann ein Mini-Mini-Fazit ziehen, aber da habe ich was anderes vorbereitet, was waren so deine 2-3 Erlebnisse im Umgang jetzt mit diesem Tool der letzten Wochen, wo du sagst, ja, also das hat richtig gut geklappt, das macht jetzt auf einmal vielleicht mehr Spaß, aber es kommt auch was anderes bei rum, so wirklich messbare Erfolge in der Praxis, mit den Praxen.
Also ich finde halt schön, wenn man sich am Anfang ein Ziel gesetzt hat von einer bestimmten Followerzahl und dann arbeitet die Praxis auch darauf hin, und dann hat man am 5. Modul, wo es nochmal um die Insights geht, so wirklich dieses Ziel auch erreicht, und man sieht auch einfach, wie die grünen Zahlen in den Insights aufploppen. Das heißt also, alles ist besser geworden, man hat mehr erreichte Konten, man hat mehr Follower und eben auch eine Frequenz, dass man 4-mal die Woche gepostet hat plus täglich Stories. Also wenn ich das sehe und über unser Passmedia-Profil dann die anderen Praxen verfolge und sehe, oh cool, die haben schon wieder was gepostet, was jetzt nicht irgendwie von uns stammt oder was auch immer, dann finde ich das eine ziemlich coole Entwicklung einfach auch.
Zack, jetzt war die Franzi kurz weg, jetzt ist sie wieder da.
Ja, also ich werde gleich danach hier mal meinen Finger bemühen und Idealo eintippen und mir dann mal neue AirPods holen, weil die waren, jetzt noch mal geschaut, ich habe morgen dran gesteckt, die waren beide bei 100% und jetzt nach 1:06 ist das eine magere Ausbeute durchzuhalten. Entschuldigt die kleine Unterbrechung, ich hoffe, ihr hört mich trotzdem und es geht nahtlos weiter.
Doch, ich sage einfach auch mal an der Stelle erstmal super schönen Dank, dass ihr da wart. Ich habe noch eine kleine, zum Schluss, erzähl mir doch mal, Adrian, wenn wir uns in zehn Jahren wäre ich 72, um Himmels Willen, mal gucken, ob ich da noch reden kann. Wenn wir uns in 10 Jahren zur gleichen Folge wieder treffen und wir sprechen über Social Media, was ist da unser Hauptthema?
Also ich glaube, wir sind sehr fokussiert auf Videocontent, vor allem auch auf TikTok. Ich weiß nicht, ob Facebook noch existieren wird in dem Ausmaß. Ich denke, das wird auf irgendeiner Halde von Meta liegen. Und ich glaube, so reine Fotobeiträge und sowas könnte ich mir vorstellen, dass das nur noch eine geringe Prozentzahl einfach ausmacht von dem, was man sieht. Und ich hoffe, dass man trotz dieser ganzen KI-Flut, die gerade Einzug hält, sich wieder auf das besinnt, was wirklich Spaß macht. Also so Texte schreiben, wo man ein Feeling mit rüberbringt, was man dann vielleicht in einem Videoskript sieht oder auch in den Copytexten. Also dass man da sich wieder so ein bisschen an die Basics zurückerinnert und weiß, hey, ich kann zwar durch KI mir Freiheiten erarbeiten, um viel cooler zu denken, aber ja, das wäre mein Wunsch, sage ich mal, für die nächsten 10 Jahre, dass man da sich auf sein Handwerk auch noch ein bisschen besinnt.
Wünsche darf man äußern. Franzi, was wünschst du dir von Social Media in 10 Jahren oder was erwartest du oder was glaubst du, worüber wir dann sprechen?
Also ich kann mich da nur anschließen, ich glaube auch an so einen Backslash quasi des sehr Direkten, des sehr Authentischen. Also ich glaube, das hat ja auch so ein paar, ich sag mal, ja, Bewegungen oder Trends zeigen das ja. Also diese Be Real App, die so einen Hype hatte, weil man einfach
jetzt in diesem Moment ein Foto postet und nicht erst alles drapiert, dass alles schick aussieht oder der Hintergrund, da liegt noch irgendwie Wäsche rum, ich muss da nochmal irgendwie anpassen und ach, heute sehe ich gar nicht so gut aus, ich mache das Foto morgen. Also dieses Direkte, dieses, hey, guck mal, das ist jetzt meine Situation, ich kann irgendwie an deinem Leben teilhaben und es wirkt nicht so ästhetisch überzogen, sondern einfach, ich sag mal, echt, weil genau das ist ja eigentlich die Idee von Social Media, dass man ja so einen sozialen Draht zueinander hat, ohne sich wirklich jeden Tag im Analogen zu sehen. Ich glaube, das ist ein Punkt, den ich erhoffe, mir wünsche oder auch denke, dass es in die Richtung geht. Und ein weiterer wird wahrscheinlich sein, dass es noch nischiger wird. Also ich glaube, wir haben jetzt schon extrem viele Nischen, egal welches Thema irgendwie für jemanden interessant ist. Man findet mittlerweile zu jeder Nische, zu jedem Hobby irgendwie Content und Kanäle. Und da gibt es irgendwie einzelne Creator, die in diesem Bereich groß sind. Und ich glaube, das wird sich weiter so entwickeln. Es wird noch nischiger und noch mehr Communities, um ja einfach so einen gemeinsamen Space zu haben für gemeinsame Interessen, gemeinsame Hobbys, gemeinsame Themen. Und vielleicht als kleiner Abschluss, natürlich ist die Hoffnung groß, dass die Kommentarspalten, die ich zumindest manchmal aktiv meide, vielleicht nicht unbedingt für Kundenunternehmen, aber privat, weil sie einfach so voller Hate Speech sind und dass man gar keine gemeinsamen Grundlage mehr hat, auf der man sich da bewegt, wo man natürlich miteinander streiten darf, sondern dass sie so weit auseinanderklaffen, wäre schön, wenn das ja vielleicht in der Zukunft sich wieder ein bisschen mehr zusammen entwickelt und man nicht, wenn man mal ein TikTok hat, was doch mal durch die Decke geht, dann 2 Stunden beschäftigt ist, Kommentare zu blockieren oder zu melden, weil sie den Guidelines widersprechen. Das wäre schön, wenn ein bisschen positivere Stimmung in den Kommentarspalten herrschen würde.
Ja, dein Wort in welchen Ohren auch immer. Ich würde mir das auch wünschen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da nicht großartig optimistisch bin, dass es so sein wird. Ich glaube eher, es wird das Gegenteil kommen. Ich wünsche mir seit vielen Jahren ausschließlich verifizierte Klarprofile, wo jeder weiß, wer ist das, wird alles nicht kommen. Was ich aber glaube, und da bin ich ganz bei dir, Franzi, und das wäre auch so eine Entwicklung, die ich auch heute schon sehe. Das Nischige ist das eine, Nische heißt Community, und ich bin sehr sicher, dass sich Social Media oder Social Contact noch mehr wieder ins reale Leben transportieren wird. Dass Social Media der Einstieg sein wird über Gruppen, über Communities, sich dann vielleicht wieder zu treffen und Dinge zu tun, wo man sagt, ich habe hier über Social Menschen gefunden, mit denen ich mich gerne auch privat treffe, und dass sowas vielleicht, ich will es nicht Gegentrend nennen, sondern dass sich sowas vielleicht entwickelt, aus Online-Kontakten wieder mehr in die Realität gehen. Aber um das abzuschließen, wir können spekulieren, wünschen, wie auch immer. Wir drei wissen nicht, wie Social Media in einem Jahr aussieht, in 2 Jahren, in 3 und schon gar nicht in 10. Ich danke euch aber trotzdem für Anregungen, Meinung und für ganz vielen tollen Content heute. War toll, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ich danke an der Stelle für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Und damit sage ich auch, also euch natürlich nochmal lieben Dank und euch allen danke fürs Zuhören. Also wenn es euch gefallen hat, das kennt ihr ja schon, habt ihr es noch nicht gemacht, abonniert uns, liked uns auf euren Lieblingspodcast-Plattformen, folgt uns auf Instagram, auf LinkedIn, da wo ihr uns findet. Ich sage wie immer lieben Dank an das Team der Podcast-Liebe für die Produktion, an Annette für deine Stimme und den lieben DJ Actimax für deinen Sound. Und damit heißt es auch heute bis zum nächsten Mittwoch bei Punktuell, eurem Pass Media Praxis Marketing Podcast. Tschüss und tschüss.
Tschüss.
Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.